Schaut euch mal das an. Unser Keiner lebt sich selber. Und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht Gott, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen sich zu mir bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Da saß er also in der Villa seines Gastgebers Gaius, neben ihm sein Schreiber Tertius. Paulus diktierte ihm, was er nach langem Nachdenken und Überlegen für entscheidend hielt. 56 nach Christus war der Brief fertig, der nach Rom gehen sollte. Paulus kannte die Christen in Rom nicht. Er hat die Gemeinde auch nicht gegründet. Er wusste von ihr durch das Ehepaar Aquila und Priscilla, die von dort vertrieben wurden. Nachzulesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 18. Rom war ein Ort, zu dem Paulus gehen wollte, um von dort aus dann nach Spanien weiterzureisen. Ob es dazu kam, wissen wir nicht. Der Brief an die Gemeinde in Rom war der längste des Paulus. Mit seinen Briefen hat Paulus eine neue Literaturgattung geschaffen. Vor ihm gab es keine langen Briefe. Die handelsüblichen waren so groß wie eine Postkarte. Und was mitzuteilen war, musste auf dieses Format passen. Selbst der kürzeste Brief des Paulus an Philemon ist um einiges länger als so eine Postkarte. Der Brief, den Paulus Tertius diktierte, war teuer. Paulus musste ja den Schreiber bezahlen. Er musste auch zwei Kopien erstellen, eine für sich selbst und eine für die Bibliothek in Korinth. Das Diktat dauerte circa 2 bis 3 Tage. Insgesamt kam Paulus, der ja kein Geld hatte, auf Kosten von umgerechnet etwa 2000 Euro. Das ging nur durch finanzkräftige Gönner wie Gaius und Erastus, die zur städtischen Elite in Korinth gehörten. Rom war für Paulus weit weg, doch die Glaubensgeschwister waren ihm nahe. Es waren um 49 nach Christus jüdische Händler und Gewerbetreibende in Rom, die sich dem Christusglauben angeschlossen haben und sich Neuer Weg nannten. Es waren kleine Gruppen um eine jüdische Hausgemeinschaft. Wer sie besuchen wollte, musste sie im Trastevere, also jenseits des Tiber, suchen, wo auch viele Juden lebten. Dort kamen im 1. Jahrhundert über den Tiber Schiffsladungen an und wurden entladen. Ein beißender Geruch lag in der Luft, weil dort auch viele Gerber angesiedelt waren. Hier hat das Christentum Fuß gefasst, also nicht gerade in einem Nobelviertel, sondern am Rand der römischen Metropole in einem bescheidenen und heruntergekommenen Winkel Roms. Wer im Trastevere lebte, wohnte im miesesten Wohnviertel Roms. Die Jesusgruppen dort waren ein Spiegelbild der damaligen Gesellschaft. Kein Wunder, dass es soziale Spannungen innerhalb von ihnen gab. Die Aufgabe war es, den Jesusgläubigen aus diesen sozialen Schichtungen eine gemeinsame Basis zu geben, ihnen den einigenden Spirit nahezubringen, der sie zu Schwestern und Brüdern macht. Der Brief des Paulus an sie wurde in einem Rutsch vorgelesen. Es gab keine Kapitel- und Versangaben. Wir haben vorhin einen Text daraus gehört. Ihm voraus geht das Miteinander von Schwachen und Starken in der Gemeinde und darum, sich gegenseitig anzunehmen und sich nicht gegeneinander abzugrenzen. Paulus nennt das Richten. Er plädiert für eine gewisse Toleranz im Hinblick auf die Ernährung. Und immer verweist er alle auf Christus. Wörtlich, wer isst, ist im Blick auf den Herrn. Wer nicht ist, der ist im Blick auf den Herrn nicht. Kapitel 14, Vers 6. Also, wo ist das Problem? Und dann holt Paulus weit aus. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben und Sterben, darin sind sich alle gleich. Der Hafenarbeiter, der Geschäftsmann, die Dirne und der Milliardär. Nur die Art und Weise, wie gelebt und gestorben wird, unterscheidet sich. Doch darauf spielt Paulus hier nicht an. Ihm kommt es darauf an, dass selbst die zutiefst menschlichen Dinge wie Leben und Sterben für den Herrn, also für Christus geschehen und damit eben nicht für sich selbst mit sich selbst allein. Unaufhörlich nimmt uns Paulus an der Hand und legt sie in die Hände des Auferstandenen, immer im Hinblick auf ihn, in allem, auch im alltäglichen Miteinander. Und ein zweites Mal holt Paulus weit aus. Sein Blick geht über das Sterben hinaus zu einem endzeitlichen Ereignis. Er schreibt es so, dass es dazu keine Alternative gibt. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi sein und dort erscheinen. Ob man nun will oder nicht, es ist nicht unsere Entscheidung. Es wird so sein, meint Paulus. Die Aussicht auf dieses Ereignis verwehrt einem schon jetzt, dass man irgendein Urteil fällt über einen anderen. Es gibt nichts zu urteilen im Hinblick auf unsere Beurteilung durch Christus nach unserem Sterben. Und es wird alles ans Licht kommen. Es gibt heutzutage viele, die daran nicht mehr glauben oder glauben können. Sie sagen, mit dem Tod ist alles aus und vorbei. Wenn das so ist, dann gibt es kein Jenseits und auch nicht das, was Paulus hier vorstellt. Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben müssen. Denen, die glauben, ist das klar. Die, die das nicht glauben, wird es trotzdem ereilen, meint Paulus. Dass das so werden wird, braucht die Welt im Hinblick auf eine endzeitliche Gerechtigkeit, die in dieser Zeit, wir erleben es ja tagtäglich, mit Füßen getreten wird und mit Füßen getreten wurde. Das ist pessimistisch nicht gemeint, aber es ist realistisch und gerade deshalb braucht es diese andere Qualität von Realität. Diesen Ausgleich nach dem Sterben in dem Raum, in dem Gott allein der Herr ist und wo er seine Gerechtigkeit zur Geltung bringen kann, indem jeder Mensch, Klammer auf, drei Ausrufezeichen, Klammer zu, ohne Ausnahme vor ihn hingestellt wird, um seine Beurteilung entgegenzunehmen. Das könnte man als Reinigungsverfahren bezeichnen oder als Konfrontation oder als Erleuchtungsvorgang. Das wird bei jedem und jeder anders sein. Bei kleinen Leuten ist das wahrscheinlich schnell durch. Aber denken wir an die Großen und die ganz Großen, die vor Gott stehen und keine Befehle erteilen werden, sondern zuhören müssen. Und sie werden nichts zu erwidern haben und sie haben nichts vorzuweisen. Und das Heer ihrer Anwälte ist auch nicht da. Die sind später dran. Jeder steht alleine vor Gott. Und es kommt alles ans Licht, weil es nur dort das Licht gibt. Und wo Licht ist, gibt es kein Dunkel und kein Schatten. Es wird keinen Widerspruch geben. Und wenn dies alles geschehen ist, was wird dann sein? Dann kehrt Ruhe ein. Dann ist Friede, weil Gott alles in Ordnung gebracht hat. Dann kommt seine Welt zum Klingen. Dann ist wirklich alles gut. Doch davor wird es große Schmerzen geben und ein langes Weinen und Flehen um Gnade. Ein Erschrecken vor den eigenen Taten und Worten, einzigen Gedanken wird die Einzelnen erschüttern. Denn nichts bleibt außen vor. Nichts kann verborgen werden. Wenn das so kommen wird, die einen können es glauben, die anderen nicht, dann wirkt das eben jetzt schon in unser Miteinander hinein. Haben wir also vor Augen, wo wir einst stehen werden, dann sind alle Urteile, die wir fällen, ohne Wert. Und wenn wir sie aus Sturheit oder Stolz doch fällen, werden sie einst vor Gott Thema sein. Wer von uns könnte nach diesen Worten im Brief des Paulus ernsthaft noch an seinen Urteilen und Vorurteilen festhalten. Tatsächlich nur der, der sich auf das Diesseits vertrösten lässt. So viel für heute. Bis morgen und bleibt behütet.